Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Als Israel und die USA Ende Februar den Iran angriffen, gehörte Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez zu den wenigen europäischen Politikern, die das klar verurteilten. Er nannte den Krieg absurd und illegal, kritisierte den Verstoß gegen das Völkerrecht und verweigerte den Amerikanern die Nutzung spanischer Stützpunkte. Auch bei der Aufrüstung, im Nahostkonflikt generell und im Umgang mit Donald Trump stellt sich der Sozialdemokrat regelmäßig gegen viele seiner europäischen Kolleginnen und Kollegen. Und für manche ist Pedro Sanchez deshalb gerade sowas wie das Gewissen Europas und eine Hoffnung für europäische Linke. Für andere ist er vor allem ein tendenziell skrupelloser Machtpolitiker, dessen engstes Umfeld von Korruptionsaffären erschüttert wird. Taugt Pedro Sanchez wirklich als progressives Vorbild? Kann seine außenpolitische Stärke die innenpolitischen Probleme überstrahlen oder könnten ihn die Korruptionsaffären am Ende zu Fall bringen? Darüber sprechen wir in der neuen Folge der Fernverbindung. Mein Name ist Fabian Schröer. Ich bin Redakteur im Auslandsressort der Taz und habe heute unseren Spanien-Korrespondenten Rainer Wandler in der Leitung. Hallo Rainer.
Hallo Fabian.
Rainer, wo treffe ich dich denn gerade an?
Ich bin zu Hause in unserem Häuschen in den Bergen bei Madrid auf 1200 Meter Höhe. Hier ist zum Glück ein bisschen kühler als in der Stadt selbst. 7-8 Grad Unterschied jeden Tag. Das macht's angenehm. In Madrid hat es weit über 30 und wir sind hier in Bergen bei 25-26 Grad.
Ja, das klingt angenehmer, das stimmt. Obwohl du jetzt gerade nicht im Zentrum von Madrid sitzt, bekommst du ja wahrscheinlich viel von der spanischen Innen- und Außenpolitik mit. Du berichtest seit Jahren für die Taz als Spanien-Korrespondent. Und wir wollen heute über Pedro Sanchez, den spanischen Ministerpräsidenten, sprechen. Und der gilt ja gerade europaweit oder auch über Europa hinaus als so ein bisschen das letzte Bollwerk der europäischen Sozialdemokratie. Warum denn eigentlich?
Na, ich denke zu Recht. Zum einen haben wir angesprochen die Außenpolitik, zum anderen die Innen- und Sozialpolitik. Also Pedro Sanchez hat bei mehreren Geschichten, vor allem jetzt hier bei Gaza-Krieg und beim Iran-Krieg, Mut bewiesen, was andere europäische Führer nicht haben. Und das macht ihn natürlich, das hat sowas so wie ein Alleinstellungsmerkmal. Auch wenn mittlerweile andere Regierungen ihm dann gefolgt sind, war ja übrigens bei Gaza genauso. Er war bei den ersten, die Netanyahu ganz klar Völkermord vorgeworfen haben. War damals ein großer Aufschrei. Ich glaube, mittlerweile ist das relativ unumstritten, dass dieser Ausdruck nicht unbedingt fehl am Platze ist.
Spanien war ja auch so eine Art Vorreiter bei der Anerkennung Palästinas. Da sind ja dann auch später Großbritannien und Frankreich gefolgt. Vielleicht können wir auch nochmal über das Innenpolitische sprechen. Da hat die jetzige Regierung Sanchez und auch die vorherigen ja doch auch einiges erreicht. Was ist das denn eigentlich alles?
Ja, man muss dazu sagen, das ist ja nicht nur die Sozialdemokraten von Sanchez, sondern Sanchez steht von Anbeginn seit 2018 einer Koalitionsregierung vor. Das war übrigens die erste Koalitionsregierung, die es in Spanien gab. Vorher waren immer Alleinregierungen an der Tagesordnung. Also zuerst war das eine Koalition mit Podemos, danach mit diesem linksalternativen Wahlbündnis Sumar. Was ist da anzumerken? Naja, es gibt diese ganze Gleichstellungspolitik, die ist wahrscheinlich relativ bekannt, auch in Deutschland. Was weniger bekannt ist, sind die ganzen sozialen Geschichten. Man muss sehen, zum Beispiel, wenn man die Euro-Krise hernimmt und die mit der Covid-Krise vergleicht, dann ist das ein Riesenunterschied, wie mit der arbeitenden Bevölkerung umgegangen wurde. Bei der Euro-Krise, da gab es Massenentlassungen noch und nöcher. Es gab keine sozialen Auffangnetze, während bei der Covid-Krise Kurzarbeitsprogramme eingeführt wurden, soziale Leistungen erhöht wurden. Der Mindestlohn ist in Spanien, seit Sanchez an der Regierung ist, um über 60% gestiegen. Die Arbeitsministerin Yolanda Díaz, ihres Zeichens kommunistische Arbeitsrechtsanwältin, hat das Arbeitsgesetz überarbeitet, was zu wesentlich mehr Festeinstellungen führt, als es früher der Fall war. Und was da noch hinzukommt, Spanien nimmt wie kein anderes Land im Augenblick Immigranten auf und legalisiert die. Es werden jetzt, läuft eine riesen Legalisierungskampagne, die je nach Schätzungen wohl 500 bis 800.000 Leute betreffen wird. Muss man dazu sagen, das sind Leute, die hier im Land sind und meist arbeiten. Viele kamen mit dem Touristenvisum, sind einfach nicht mehr abgereist, ne, und arbeiten hier. Und das weiß auch jeder. Jeder, der irgendwo eine Baufirma dieser Tage bestellt, jeder, der irgendwie einen Handwerker bestellt, jeder, der irgendwie mit häuslicher Pflege oder mit solchen Sachen zu tun hat, kennt Leute, die hier arbeiten. Das sind unsere Nachbarn, die kennen wir alle. Und wir wissen auch, dass die keine Papiere haben. Und das kann so ja wohl nicht der Fall sein. Ne? Und deshalb macht Sanchez auch anders da als andere Regierungen in Europa. Er hat einfach Mut, wo andere vor diesen rechten Propagandakampagnen à la AfD oder Vox hier, à la die CDU lässt sich auch nur mitzerren. Und hier die PP. Sanchez lässt sich nicht mitreißen, sondern steht dagegen. Und macht es auch ganz explizit klar, dass er gegen Faschismus steht.
Damit steht er ja wirklich in Europa ziemlich alleine da, speziell mit der Migrationspolitik, über die du gerade gesprochen hast. Da geht's ja in Europa wirklich eigentlich genau in die entgegengesetzte Richtung momentan. Du hast gerade schon gesagt, viele heißen das auch gut und freuen sich über diese Politik. Aber andererseits kritisieren halt Sanchez auch sehr viele Spanierinnen und Spanier. Eine neue Umfrage hat jetzt gerade ergeben, dass über die Hälfte ihm nicht traut in dem, was er tut. Woran liegt das denn eigentlich?
Naja, man muss dazu sagen, man muss da einfach sehen, seit von Anbeginn an, also die letzte Regierung Sanchez hat Sanchez die Wahl nicht gewonnen. Die Sozialdemokraten waren nicht die stärkste Partei, sie waren zweitstärkste Partei. Allerdings konnte die rechtskonservative Partido Popular keine Regierung bilden, weil sie, um Regierung zu bilden, mit der rechtsextremen Vox zusammengehen wollte und auch zusammen hätte gehen müssen. Und das war's dann. Dann wollte niemand mehr mit ihnen koalieren. Also sie hätten dann, zumindest hätten sie noch die konservativen Basken gebraucht und die konservativen aus Katalonien. Und die gehen mit einer Partei wie Vox, die ganz explizit frankistische Ansichten vertritt und Spanien als einheitlich großes Ganzes sieht, natürlich nicht zusammen. Dadurch kam dann eine Regierung zustande, die in Minderheit regiert, Sanchez mit seiner PSOE und Sumar, die Linksalternativen, die aber von allen, außer eben der Rechten, der spanienweiten Rechten, ins Amt gewählt wurde. Das ist eine sehr prekäre Situation. Und dennoch hatte Sanchez hingekriegt, immer wieder Gesetzesentwürfe einzubringen und auch durchzubringen. Nicht alle so, wie er sich's gerne vorgestellt hätte. Aber er regiert, also er sitzt nicht aus, er regiert tatsächlich. Parallel dazu lief dann durch eine riesige Schmutzkampagne, weil diese Regierung wäre illegal, das wäre als gäbe es eine Garantie dafür, dass die stärkste Partei regiert. Das ist im parlamentarischen System nicht so.
Hallo, mein Name ist Gabi Koldewey und ich betreue den Auslandsrecherchefonds, den Förderverein der TAZ Auslandsredaktion. Recherchen aus dem Ausland kosten Zeit und Geld. Unterstütze den Recherchefonds für kritische Berichterstattung. Du möchtest Fördermitglied werden oder uns mit einer Einzelspende unterstützen? Alle Infos dazu findest du auf www.taz.de/auslandsrecherche.
Wir wollen jetzt gleich nochmal auf den anderen großen Komplex, der ihm ja potenziell zumindest schaden kann, nämlich die Korruptionsaffären, die gerade alle laufen. Da werden wir gleich nochmal drauf kommen. Vorher will ich nochmal ganz kurz über die Position, die Sanchez eigentlich in der PSOE einnimmt, sprechen. Und zwar hat er ja irgendwie nach seinem politischen Comeback im Jahr 2017, hat er ja schon auch die Partei relativ stark auf seine Person hin umgebaut und ältere Parteigrößen, sowohl regionale als auch nationale, durch loyale Verbündete ersetzt, gegen die jetzt unter anderem, also gegen einige von denen laufen jetzt unter anderem Korruptionsaffären. Wie hat Sanchez denn die Partei eigentlich verändert?
Naja, ich meine, Sanchez hat zweimal die Urwahlen gewonnen. Ne? Die ersten Urwahlen hat er gewonnen, ist dann zurückgetreten, weil er hat immer gesagt, er wird keine Stimmen im Parlament geben, damit die PP regiert. Und als dann die Partei das gegen seinen Willen durchgesetzt hat, ist er zurückgetreten. Von allen Ämtern aus dem Parlament, er ist gegangen.
2016 war das richtig?
Ja, dann gab es erneute Urwahlen und er ist wieder angetreten und hat die gegen die alten Parteigrößen gewonnen. Und danach hat er natürlich dann angefangen, die Partei umzugestalten. Würde jeder machen, glaube ich. Ne? Es ist eine ganz andere PSOE mittlerweile. Also solche Größen wie Felipe González, der jahrelang der PSOE-Regierungschef war, am Anfang der Demokratie, tritt mittlerweile gegen Sanchez immer auf und wettert und auch andere. Ne? Es ist eine andere PSOE. Man muss auch sehen, es ist auch eine PSOE, die in den Jahren, in denen Sanchez aufgestiegen ist, stark unter Druck war. Das waren die Jahre, als Podemos kurz davor war, die PSOE stimmenmäßig zu überholen.
Podemos, das ist so eine linkspopulistische Partei, das kann man ungefähr so sagen, ne?
Ja, ist eine linksalternative Partei, ja. Die sind mittlerweile so gut wie inexistent. Das war dann das ist ein ganz anderes Thema, warum das in den Bach runtergegangen sind. Aber man muss sagen, das waren die Jahre der Empörten, das war die Jahre von Podemos. Und ja, das hat ja PSOE im Endeffekt gut getan, weil sie kam unter Druck und ist wesentlich fortschrittlicher geworden, als es zuvor war. Dafür steht Sanchez. Ich glaube heute, wenn man das so sieht, dass die bei Regionalwahlen die PSOE sich schwer tut, es gibt sowas wie, das eine ist die Maike PSOE, die nicht unbedingt im Augenblick die attraktivste ist. Das andere ist, Sanchez ist seine eigene Maike. Ne? Er steht für was? Unabhängig oder über dem, was die Partei ist.
Jetzt kommen wir vielleicht nochmal auf die, also du sagst jetzt gerade, ja, das ist auch irgendwie ein logischer Schritt gewesen, dieser Umbau. Und vor allen Dingen, ja, das kann man definitiv bestätigen. Sanchez ist eine Marke, der sowohl national als auch international. Allerdings ist ihm vor allen Dingen über einige seiner engsten Vertrauten ja jetzt auch dieser Umbau teilweise zum Verhängnis geworden oder könnte ihm zum Verhängnis werden. Und zwar im Rahmen der schon genannten Korruptionsaffären. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz umreißen, worum es da überhaupt geht und einmal die wichtigsten Leute, die da drin verwickelt sind, einmal nennen.
Also ich denke, man muss da unterscheiden. Es gibt zwei große juristische Felder. Das eine sind tatsächlich zwei enge Vertraute aus der Partei, die da auch Organisationssekretär waren, stehen vor Gericht wegen Korruption. Da ist, glaube ich, auch recht viel dran. Es muss man allerdings der Partei zugute halten. In dem Augenblick, wo die Verdachtsmomente aufkamen und die angeklagt wurden, wurden die sofort aus der Partei geworfen. Was auf der Rechten nie so passiert ist und auch immer noch nicht so passiert.
Das ist unter anderem der ehemalige Verkehrsminister, richtig?
Genau, der ehemalige Verkehrsminister ist einer von den Zweien. Ja, die waren beide in der Partei. Einer nach dem anderen waren sie dann auch Organisationssekretär, ne? Und es geht da um das leidige Thema Maskenkauf, ne? Während der Covid-Krise, unter anderem. Die sind sofort aus der Partei geflogen. Die Partei hat auch mit der Justiz zusammengearbeitet. Wir erinnern uns, als in der PP solche Sachen aufgeflogen sind, haben die tatsächlich mit dem Vorschlaghammer die Festplatten von ihrem Kassenbad, vom Computer vom Kassenbad zerstört, damit die Polizei nichts mehr findet. Also solche Aktionen gab es nicht. Auffällig ist natürlich, diese Prozesse laufen unheimlich schnell. Innerhalb von einem Jahr ist der Prozess durch gegen diesen ehemaligen Verkehrsminister. Gegen die Rechte laufen immer noch Prozesse, die vor 13, 14, 15 Jahren angefangen haben, sind immer noch nicht fertig. Aber gut, mag dahingestellt sein. Und zum anderen gibt's dann ein ganzes Feld von Leuten, die im nahen Umfeld von Sanchez stehen. So ist zum Beispiel, läuft ein Prozess gegen seine Frau, Ermittlungsverfahren und Prozess. Und es läuft ein Prozess gegen seinen Bruder, der jetzt genau gestern fertig wurde und aufs Urteil wartet. Beide sind angeblich weil sie haben ihren Beziehungen spielen lassen, korrupt gewesen wären in ihren Geschäften. Es geht dabei darum, dass seine Frau an der Uni einen Lehrstuhl hatte, wo sie Software entwickelt hat, zusammen mit Unternehmen. Übrigens hat sie diesen Lehrstuhl eingenommen oder dieses Programm begonnen, als Sanchez überhaupt noch nichts war. Also man kann schwer sagen, sie würde dabei aufgrund des Regierungschefs wäre sie da erfolgreich gewesen. Das gleiche gilt für den Bruder, der hat einen Arbeitsplatz bekommen in einer Region in Extremadurien, wo es darum ging, er ist Orchesterchef. Sehr guter wohl, weil er hat in St. Petersburg dirigiert, er hat auch in Russland seine Ausbildung gemacht. Und er hätte da einen Platz eingenommen aufgrund dessen, dass er da, naja, bevorteilt worden wäre von der Partei. Und von Parteigrößen wegen Sanchez. Nur Sanchez war damals niemand. Das war genau nachdem er zurückgetreten ist, sind die ganzen Geschichten passiert. Als keiner wusste, was mit Sanchez hier passiert. Und als Sanchez für viele in der PSOE, auch in Extremadurien, eigentlich so ein No-Go war, ne? Das geht alles auf Anzeigen zurück, die rechtsextreme Organisationen aus dem Umfeld von Vox gestellt haben. Zum großen Teil als Beweise haben die vorgelegt Zeitungsausschnitte von rechtsextremen Blättern beziehungsweise Internetauftritten. Also das sind solche Geschichten, da ist so gut wie nichts dran, wohl.
Kann man das denn für alle dieser Affären und alle dieser Prozesse sagen? Es gibt ja auch zum Beispiel einen gegen den ehemaligen Ministerpräsidenten Zapatero. Also sind die alle gleich zu bewerten, die Affären, oder gibt es da Unterschiede?
Also diese Zapatero-Geschichte ist auch eine sehr windige Geschichte, ne? Er soll da bei einem Rettungspaket, das geschnürt wurde für Fluggesellschaften, soll er für eine der Fluggesellschaften Druck ausgeübt haben auf die Regierung, dass die das Geld bekommt. Es gibt so gut wie keine Beweise. Es gibt Tonaufnahmen, zum Beispiel aus Venezuela, also diese ist eine spanisch-venezolanische Fluggesellschaft, aus Venezuela, wo Dritte über Zapatero reden. Man könnte, man müsste mal sehen, ob der was machen kann. Ob er tatsächlich gemacht hat, weiß man nicht. Diese Aufnahmen, das kam jetzt heute raus übrigens, die gibt es seit 2021, damals war das. Die wurden von amerikanischen Geheimdiensten erstellt, lagen 5 Jahre lang irgendwo in der Schublade und wurden jetzt an die spanische Justiz übermittelt. Wenn man weiß, wie beliebt Sanchez bei Trump und bei Netanyahu ist, kann man sich den Recht selber ausmalen. Also zumindest es gibt Zeitungen, ernstzunehmende Zeitungen aus Italien und anderswoher, die dahinter den langen Arm der US-Geheimdienste vermuten. Der Zapatero war übrigens jemanden, der natürlich sehr explizit in Venezuela unterwegs war. Der hat da immer verhandelt und versucht, politische Gefangene rauszuholen und hat natürlich, wenn du so eine Stellung einnimmst, hast du natürlich auch Beziehungen zu Leuten im Regime, die du und ich nicht haben wollen. Aber wenn du was machen möchtest für politische Gefangene, dann musst du die haben, ne?
Es ist sehr gut, dass du auf Donald Trump zu sprechen kommst, weil das spielt ja auch wirklich tatsächlich eine große Rolle in Sanchez, also der spielt eine große Rolle in Sanchez politischer Kommunikation. Und zwar steht ja auch hinter Sanchez politischer Kommunikation seine Art Strategie, oder die funktioniert ja so, dass er es praktisch geschafft hat, sich als derjenige, der Donald Trump die Stirn bietet, der sich über seine Opposition zu der autoritären Politik des amerikanischen Präsidenten zu positionieren, statt eben über die Korruptionsaffären in Spanien und die Innenpolitik. Woher kommt denn eigentlich überhaupt diese Haltung von Sanchez zur Außenpolitik? Also wie kann man das einordnen? Ist das alles nur politische Strategie oder hat er da eine spezielle Prägung?
Eins vergessen wir immer. Pedro Sanchez ist der Vorsitzende der Sozialistischen Internationalen. Also er ist nicht irgendwer auf der politischen Bühne außerhalb Spaniens. Er ist der Vorsitzende der Sozialistischen Internationale. Diese ganze Geschichte mit Trump ging ja los, als Trump durchgesetzt hat und die ganzen NATO-Länder bis auf Spanien akzeptiert haben, dass sie ihren Verteidigungshaushalt auf 5% vom Bruttoinlandsprodukt anheben müssen. Und Sanchez hat damals gesagt, nein, machen wir nicht. Wir kommen unseren Verpflichtungen in der NATO nach. Wir haben Truppen, wir haben Waffen, wir haben Panzer, wir haben Flugzeuge, wir haben Schiffe. Wenn die gebraucht werden bei NATO-Geschichten, wie jetzt zum Beispiel vor Zypern, dann sind wir da. Wenn die gebraucht werden im Baltikum, dann sind wir da. Aber wir haben keine 5%. Also wir können keine 5% vom BIP. Und soll mal Sozialleistungen kürzen. läuft nicht. Daraufhin hat Trump, hat er gewütet, alles Mögliche. Er werde das teuer bezahlen. Die berühmte Drohung immer wieder mit Zöllen. Was natürlich nicht geht. Du kannst keine Zölle gegen ein EU-Land erheben und gegen die restlichen nicht, weil die EU außenwirtschaftlich als Block auftritt. Also er hat sich da wirklich gute Freunde gemacht mit dieser NATO-Geschichte, ne? In Zeiten, in denen der NATO-Generalsekretär eigentlich eher ein Trump-Sprecher ist als ein Sprecher der gesamten NATO, in der die USA nur eines von vielen Mitgliedern ist, hat es natürlich für Aufsehen gesorgt, ne? Und daher kommt so diese außenpolitische Schiene auch. Und es ist auch so, dass Sanchez, glaube ich, ganz gut, und das kommt sicherlich von seiner Stellung als in der sozialistischen Internationalen, ja auch ganz gute Drähte hat auf die andere Seite vom Atlantik, was zu Lula, was die Scheinbaum angeht und so weiter, ne? Und da auch so jemand ist, der da bündeln kann und Treffen organisieren kann, wie kürzlich in Barcelona.
Und er hat ja auch selber persönliche Hintergründe in Völkerrecht und so weiter, hat er ja unter anderem auch für den ehemaligen Hohen Repräsentanten in Bosnien gearbeitet und kennt sich daher auch irgendwie in diesem Bereich gut aus. Würdest du denn sagen, dass das in Spanien auch verfängt? Also kann er da irgendwie punkten über die außenpolitische Stärke oder wird ihm da die innenpolitische Krise doch zum Verhängnis?
Muss man sehen, ne? Auf jeden Fall, Schaden tut es ihm nicht, seine außenpolitische Stellung, ne? Und wenn man die Umfragen sieht, dann schwanken die doch alle irgendwie relativ hin und her, ob Sanchez vorne liegt oder ob der Feijóo von der Partido Popular vorne liegt. Auf jeden Fall ist Sanchez nicht so abgestürzt, wie man glauben könnte bei der ganzen Pressekampagne, Justizkampagne, die gegen ihn läuft. Liegt sicherlich auch daran, dass mittlerweile viele, die ehemalige hohe Richter oder Juristen oder Journalisten, ganz offen davon reden, dass dann ein juristischer Staatsstreich am Laufen ist. Also es wird aus allen Rohren wird gegen Sanchez geschossen, egal wie und wo. Also das Schönste war der Generalstaatsanwalt, der wurde wegen angeblichen Durchstechen von Informationen an die Presse verurteilt und des Amtes enthoben. In dem Urteil heißt es tatsächlich wortwörtlich, ihm selbst kann es nicht nachgewiesen werden, dass er das war, aber es kam aus seinem Umfeld. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das war das Ende eines Generalstaatsanwaltes, ne?
Wir sind damit jetzt auch schon fast am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Wenn du jetzt mal in die Kristallkugel gucken könntest und mit Blick auf die Wahlen im nächsten Jahr in Spanien, was müsste Sanchez denn jetzt tun, um die nächsten Wahlen wirklich nochmal für sich zu entscheiden?
Ich denke, erstmal aushalten, bis diese Justizgeplänkel um ist. Die rennen so, dass sie sich vielleicht auch verrennen. Und es ist schon so, dass immer mehr Leute sehen, dass ein Teil von diesen Verfahren tatsächlich dazu da sind, um ihm zu schaden, aber nicht viel dahinter steckt. Das zum einen, zum anderen, glaube ich, auch in die Waagschale werfen seine Sozialpolitik, die er gemacht hat. Und da vor allem, glaube ich, nochmal richtig aufs Gaspedal drücken, was bei dem größten Problem hier in Spanien, da was zu machen, ist die Wohnungsnot. Also wenn es einer schaffen kann, sich da durchzubeißen, uns wieder zu schaffen, dann ist es Pedro Sanchez. Der hat es so oft in seiner politischen Karriere gemacht, dass er für tot erklärt wurde und dann doch wieder da war. Ob er es schafft oder nicht. Aber wenn er es nicht schafft, dann schafft es keiner.
Dann wird sich auch zeigen, ob er wirklich ein gutes Vorbild für Europas Linke ist oder nicht. Damit sind wir heute am Ende angelangt. Vielen Dank, Rainer, dass du dabei warst.
Okay, vielen Dank, dass du mich angerufen hast. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Wir danken außerdem auch Daniel Fromm für die Produktion und Marie Frank für die Redaktion. Wenn euch unsere Inhalte gefallen und ihr wollt, dass wir sie euch weiterhin kostenfrei zur Verfügung stellen können, dann schaut doch gerne auf taz.de beim freiwilligen Bezahlmodell der Taz, Taz zahlig vorbei. Teilt uns mit euren Freunden, Verwandten und auf den sozialen Medien und überall sonst, wo ihr noch so unterwegs seid. Anregungen, Lob und Kritik wie immer an fernverbindung@taz.de. Und nächste Woche geht's dann an gleicher Stelle mit anderer Host weiter. Bis dahin sag ich schon mal alles Gute und bis dann.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.